Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich auf die Geschichte, die du mitgebracht hast. Wobei freuen vielleicht nicht gerade das richtige Wort ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kurz zusammengefasst. Ihr wisst es alle, der Sommer war heiß. Es verläuft alles genau so, wie es die KlimawissenschaftlerInnen mit ihren Modellen und wie es auch die Erdölindustrie mit ihren Kurven seit den 80er Jahren vorausgesagt haben.
Also alles exakt eigentlich nach den Temperaturkurven des IPCC. Und doch gibt es keine Anzeichen von Beunruhigung, weder in der Politik noch in der Wirtschaft, obwohl, wie wir in der vorletzten Folge gehört haben, über 80% der Weltbevölkerung sich mehr Schutz des Klimas und auch mehr Schutz vor den klimatischen Veränderungen wünscht.
Das war eine schöne Mehrheit, aber heute beschäftigen wir uns nicht mit dieser Mehrheit, sondern mit einer sehr kleinen Minderheit. Und zwar mit einer oft unterschätzten Gruppe von Verursachern. Wir reden über die BesitzerInnen von Superjachten und über ihre, sagen wir es vielleicht vorsichtig, über ihre etwas überdimensionierten Spielzeuge.
Spielzeuge, du sagst es, die überdimensioniert sind und die mit ihrer Überdimensioniertheit einen wirklich enormen Schaden am Klima, an der Umwelt, an Ökosystemen verursachen. Wir können das, glaube ich, mal vergleichen mit den Privatjets.
Über die Privatjets haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, und zwar die Episode 55.
Treibhaus, der Klimapodcast
mit Anaida Fierz
und Christoph Keller.
Christoph, du hast dich jetzt über ein Jahr lang mit dem Thema Superjachten beschäftigt. Für eine Reportage, die bald in einem Magazin erscheinen soll. Wie bist du denn zu den Superjachten gekommen? Warum dieses Thema?
Ja, wer mich kennt, Anaida, der oder die weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Segler bin und ich bin einer von denen, die eben auch noch beim kleinsten Windhauch unter Segeln dahingleiten und den Dieselmotor nie in Betrieb nehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kraft des Windes auch für große Schiffe, also für Cargoschiffe, ein riesiges Potenzial hat. Superjachten sind sozusagen die Antithese, sie sind der pure Gegensatz zu dieser Art des Reisens und der Fortbewegung. Und dazu vielleicht einleitend drei Dinge. Erstens sind Superjachten schlicht der äußerste, der sichtbarste, vielleicht auch der krudeste Ausdruck von Reichtum. Zweitens stehen diese Superjachten symbolisch für die eklatante Ungleichheit auf diesem Planeten. Wir kommen auf diese Frage der Ungleichheit noch. Und drittens, sehr wichtig sind Superjachten, und zwar jede für sich, in jeder Hinsicht eine ökologische und klimatische Katastrophe.
Also drei nachvollziehbare Gründe, sich mit diesen riesigen, schnittigen, luxuriösen Dingern zu beschäftigen. Was ist denn eigentlich eine Superjacht? Gibt es da eine Definition? Weil ich bin diesen Sommer in Ascona, im Tessin, an eine Bootschau ranspaziert. Das waren wohl auch Yachten, nehme ich an, aber wahrscheinlich en miniature. Trotzdem für Schweizer Seen würde ich sagen massiv. Also Christoph, was ist eine Yacht? Was ist eine Superjacht?
Ja, eine Superjacht ist in der gängigen Definition eine Yacht, also ein Schiff für die Freizeit, das muss man erstmal sagen. Es ist also kein kommerzielles Schiff. Und dieses Schiff ist ausgestattet mit allem erdenklichen Luxus, von der Klimaanlage zum Whirlpool bis hin zu Spielsalons und so weiter und so fort. Und diese Yachten, die gelten als Superjachten, wenn sie so grosso modo länger sind als 60 Meter. Und von den Preisen her, von den Kosten her gilt die Faustregel 1 Million pro Meter. Also 60 Meter Superjacht sind 60 Millionen Dollar oder Euro, 100 Meter Superjacht sind 100 Millionen Euro.
Absurd. Ich werde absurd wahrscheinlich noch einmal sagen. Dann finde ich, sollten wir, um zu verstehen, über was wir sprechen, irgendwie eintauchen in diese Welt der Superjachten, die mir extrem fremd ist. Und ich bin gespannt, wie schlägst du vor, wie gehen wir vor?
Ja, ich schlage vor, dass wir eine kleine Reise machen, und zwar entlang von meiner Recherche, die ich gemacht habe, dass ich ein bisschen erzähle, wo ich mich aufgehalten habe.
Und wo beginnen wir?
Ich glaube, am besten fangen wir an in Antibes, das ist in Südfrankreich, an der Côte d'Azur, an einem ganz speziellen Quai. Dieser Quai, der heißt Quai de Milliardaire.
Quai de Milliardaire, das klingt schon
sehr speziell.
Luxuriös.
In dieser Zeitreise gelangen wir an einem stillen Tag Ende Winter zu diesem Hafen von Antibes, der heißt Port Vauban. Das ist der größte Yachthafen Europas. Da gibt es 1500 Liegeplätze und er bietet eben einen speziellen Quai für Dutzende Superyachten, die bis zu 160 Meter lang sein dürfen. Dieser Quai ist gut abgeschirmt. Und als ich da war, lagen 7 von diesen großen Dingern am Quai de Milliardaire, sicher verteut und abgeschirmt von einem Tor, gesichert durch Videokameras, Stacheldraht und so weiter und bewacht von Sicherheitspersonal. Da lagen zum Beispiel die Najiba, sie gehört dem kuwaitischen Immobilien-Tycoon Mohammed Al-Marzouk, die Baccarella, 60 Meter lang, sie soll einem amerikanischen Investor gehören, da lag die Legacy, sie steht gerade zum Verkauf für 36 Millionen Euro und dann die Bartali, ebenfalls zu kaufen, für nur gerade mal 16 Millionen, schließlich die pechschwarze Olokun, Neupreis 25 Millionen, die Olokun, einfach für alle, die das wissen möchten. Die Olokun gilt als eine Stilikone in der Welt der Superjachten. Der Eigentümer ist anonym.
Also nur diese 4 Superjachten zusammen, die du jetzt aufgezählt hast, über 100 Millionen Euro wert. Und vielleicht für den Kontext, wie viele Superjachten gibt es denn auf der Welt?
Ja, halte dich fest, es sind etwa 6.000 ungefähr. Die Zahl wächst ja konstant. 6.000 Yachten, und das sind eben nur die gezählt, die über 60 Meter lang sind, die gelten, wie gesagt, als Superjachten.
Und ich stelle mir jetzt vor, so einfach kommt ein Reporter nicht auf eine solche Yacht. Das scheint eine sehr abgeschottete Welt zu sein.
Außer man wird eingeladen, außer du und ich hätten jetzt Freunde, die eine Superjacht besitzen, aber ja, wie kommt man in diese Kreise hinein? Also am Quai de Milliardaire, da kommt niemand rein, der Helikopterplatz, die eigene Lounge, die palmenbestückte Promenade, der Wachturm, das ist alles abgeschlossen. Im September 2022 haben aber ein paar Aktivistinnen der Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l'Action Citoyenne, das ist die Nichtregierungsorganisation ATTAC, wir lassen nicht zu, dass die Ultrareichen den Planeten zerstören. Mit diesem Plakat haben sie den Eingang zum Quai de Milliardaire blockiert. Rafael Prado, Pressesprecher von ATTAC, zeigte auf die Al-Raya. Eine Superjacht von 110 Metern, die ist im Besitz des Königshauses von Bahrain. Sie war am Quai verteut und Prado sagte, diese Yacht allein habe im letzten Monat 100.000 Liter Diesel verbraucht. Und er sagte auch, es ist verrückt.
Jetzt interessiert mich natürlich, was tut man mit so einem riesigen Ding? Wozu ist es da?
Ja, eigentlich.
Freizeit? Spaß?
Das ist wirklich eine gute Frage, Anaïda. Aber vielleicht lässt sich das am besten so erklären. Antibes ist die fixe Anlaufstelle für den alljährlichen sogenannten Milk Run. Das ist die Milchmannstour, wenn die blendend weißen Superjachten nacheinander die schicken Häfen von Cannes, von Saint-Tropez, eben auch von Antibes, von Nizza, von Monaco anlaufen. Wenn sie zwischendurch in den Buchten ankern, ihre Gäste mit Jetskis, mit Schnellbooten, mit aufblasbaren Rutschbahnen und sonstigen Spielzeugen aufs Wasser lassen. Diese Yachten kommen im Frühling über den Atlantik, von der Karibik her, Und rund die Hälfte der Superjachten dieser Welt sind von dann an der Côte d'Azur unterwegs. Also man trifft sich da buchstäblich. Es ist ein Treffen der Reichen und der Superreichen. Da ist zum Beispiel dann eben die Seven Seas von Steven Spielberg, 109 Meter lang, die Launchpad von Mark Zuckerberg, 118 Meter lang, Länge über Länge, und die Schönsten der Schönsten finden sich da ein.
Ein Sehen und Gesehen werden.
Ein Sehen und Gesehen werden. Und man ist dann eben unter sich in diesen Häfen und in diesen Buchten.
Die Superjachten kommen also über den Atlantik, weil sie im Winter in der Karibik Station machen. Sie fahren also rund 8000 Kilometer weit. Wer fährt dann diese weiten Strecken? Wer fährt da mit über diese weiten Strecken?
Ja, über den Atlantik dauert es ja eine Weile und deshalb fahren diese Yachten in der Regel leer, also ohne Gäste. Und trotzdem verbrauchen sie auf ihrer Reise über den Atlantik im Schnitt etwa 500 Liter Diesel pro Stunde. Allein eine Yacht wie die Dream, 105 Meter lang, verbraucht auf dieser Reise locker mal 140.000 Liter Diesel. Sie stößt auf dieser Reise allein durch diese Reise 700 Tonnen CO2 in die Luft und das natürlich ohne jede Abgabepflicht. Man muss sich vorstellen, einmal tanken für seine Superjacht kostet locker 1,5 Millionen Dollar.
Wahnsinn. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Menschen können oder besser gesagt könnten denn eigentlich an Bord einer solchen Superjacht leben? Wir haben es ja eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, mit einem ganzen Haus auf dem Wasser zu tun. Und ich stelle mir vor, man muss, wenn man auf einer solchen Yacht ist, gar nie was mit der realen Welt zu tun haben. Man muss eigentlich gar nie die Yacht verlassen.
Es sind eigentlich keine Häuser, sondern es sind Paläste. Eine Megajacht wie zum Beispiel die Bliss, die sich im Besitz des amerikanischen Internetunternehmens Even Spiegel befindet, 94 Meter lang, die bietet ausladende Luxuskabinen für gerade mal 14 Gäste. Also man muss sich mal vorstellen, 14 Gäste auf 94 Metern. Die werden dann wiederum betreut von einer 20-köpfigen Crew. Also jede Person, die da als Gästin oder als Gast an Bord ist, hat mehr als eine Person zur Verfügung. Pro Gast werden, wenn wir das ausrechnen, 213 Tonnen Stahl und Aluminium bewegt und die verbauten Materialien, Marmor, Eichenböden, Sicherheitsglas und all das, das alles ist enorm schwer. Die Bliss bietet Lounges, Bars, Pools, einen Helikopterlandeplatz und selbstverständlich eben diese unzähligen Badespielzeuge, die es eben da braucht. Die Charterpreise, also wenn du mal eine Charterjacht chartern möchtest, Anaida, die beginnen bei rund einer halben Million pro Woche. Und wer eine solche Yacht besitzt, und das müssen wir einfach in dieser Bilanz auch mit hineinziehen, wer eine solche Yacht besitzt, der produziert pro Jahr so viel CO2 wie eine durchschnittliche Europäerin in 585 Jahren.
Crazy. In Antibes also nehmen die Yachten dann ihre Gäste, ihre wenigen Gäste an Bord und dann geht der Milk Run los, wie du sagtest, Christoph. Von Hafen zu Hafen, von Bucht zu Bucht.
Genau, und dann beginnen eigentlich die Probleme für alle, die nicht auf dieser Superjacht sind. Am wenigsten über die Superjachten freut sich die französische Küstenwache. Die französische Küstenwache muss Tag und Nacht unterwegs sein, um die neu geschaffenen Ankersperrzonen zwischen Marseille und Cap Ferrat und rund um Korsika zu überwachen. Diese Sperrzonen müssen verordnet werden, weil Superjachten ihre riesigen Anker fallen lassen, wo immer es ihnen beliebt. Sie futtieren sich um das lebenswichtige, geschützte und ökologisch äußerst wertvolle Seegras Posidonia. Posidonia, ich glaube, das muss man einfach wissen. Posidonia ist der Sauerstofflieferant des Mittelmeers. Posidonia ist das Habitat für unzählige Meerestiere, darunter auch für die Pinna nobilis, die sehr selten gewordene Seidenmuschel. Der Anker einer Megajacht kann ein Seegrasfeld in der Größe eines Fußballfeldes für immer zerstören.
Also Superjachten, diese Paläste auf dem Wasser, sind nicht nur ein riesiges Problem für das Klima, sie zerstören auch die marine Flora und Fauna.
Was mittlerweile auch Folgen hat, muss man sagen. Im Herbst 2023 wurde erstmals der Kapitän einer Luxusjacht zu einer Buße von 20.000 Euro wegen Ankerns in einem Posidonia-Feld verurteilt. Die NGO France Nature Environnement schätzte den entstandenen Schaden auf mindestens 57.000 Euro. Der Kapitän darf französische Gewässer nicht mehr befahren.
Der Schaden ist aber angerichtet. Ich fasse mal zusammen. 6000 Superjachten, extremer Luxus für ganz wenige. Fahrzeuge, die nichts anderes sind als eine klimatische und eine ökologische Katastrophe. Ich frage mich, regt sich da denn nicht Widerstand?
Doch klar, und zwar nicht nur am Quai des Milliardaires in Antibes.
Climate activists have attacked a super yacht belonging to Walmart heiress Nancy Walton Lurie, spraying red and black paint across the stern. The vessel was vandalized.
Im Juli 2023 spazierten zwei Aktivisten der Organisation Futuro Vegetal zur Anlegestelle der Superjacht Chaos im Hafen von Ibiza. Sie zückten mit Farbe gefüllte Feuerlöscher und besprayten die Yacht. Die Chaos gehört Nancy Lurie's, eine der ganz wenigen weiblichen Superjachtbesitzerinnen. Sie ist die Erbin von Walmart, der amerikanischen Supermarktkette, die wegen ihren Arbeitsbedingungen regelmäßig vor Gericht gezogen wird. «You consume, others suffer», stand auf einem Transparent. Die Farbe war schnell abgewaschen, aber die Attacke schlug hohe Wellen. Besonders als dann Bilbo Bassaterra, der Mitbegründer von Futuro Vegetal, im Podcast Yachting International Radio erklärte, die Party für private Yachts und Privatjets sei vorbei.
We have the right to disobey the law when the law is unfair. We cannot support all this, a whole system that is leading us to an eco-social collapse. There is no sense if the institutions cannot.
Die Kurzformel Jets and Yachts, the party is over, setzte Schockwellen frei in der Superjacht-Szene. In der Fachpresse ging eine Diskussion los, ob man nun tatsächlich um die eigenen Privilegien fürchten müsse.
Umso mehr, als die Nichtregierungsorganisation Oxfam dazu im letzten Jahr eine Studie publizierte, um darzulegen, welche enormen Schäden die Superreichen nicht nur, aber auch mit ihren Superjachten verursachen. Und das hast du dir auch genauer angeschaut, Christoph.
Ja, diese Studie ist wirklich beeindruckend. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam belegte in dieser aufwendigen Studie, dass die reichsten 1%, darunter vor allem auch die Superjachtbesitzer, umgerechnet den Tod von 80.000 Menschen pro Jahr auf dem Gewissen haben, weil sie vernichten, so die Studie, mit den Emissionen ihrer Yachten jährlich Nahrungsmittel für über 1 Million Menschen. Sie drücken den Wohlstand vor allem in ärmeren Ländern um rund 180 Milliarden Dollar pro Jahr nach unten. Superreiche Yachtbesitzer verursachten, ich zitiere, an einem Sommertag mehr Umweltverschmutzung als die Mehrheit der Menschen in ihrem ganzen Leben. Das sagte Jakob Armstrong, heute Ocean Policy Manager beim WWF in der Deutschen Tagesschau. Doch die Politiker, sagte Armstrong, die Politiker ließen diese Verursacher ungeschoren davonkommen.
Was heißt das, ungeschoren davonkommen?
Ja, es ist ja nicht so, dass die Eigner dieser Superjachten für ihre klimatischen oder sonstigen Schäden irgendetwas bezahlen würden. Nicht einmal Steuern bezahlen sie regulär. Sie entziehen sich mit allerlei Tricks dem Zugriff der Steuerbehörden, die sie ohnehin mit Samthandschuhen anfassen. Und die Superjachten sind in diesem System des toxischen Reichtums so etwas wie die Drehscheibe von undurchsichtigen Finanztransaktionen. Jede in Europa gebaute Yacht wird so rasch wie möglich, das ist die Regel, aus der EU herausgebracht, zum Beispiel auf die Virgin Islands, um die Steuerhoheit der EU zu umgehen. Dann folgt die Registrierung der Yacht unter einer Billigflagge, etwa in Malta, in den Bermudas, in Panama und auf den Cayman Islands.
Also es geht darum, jegliche Abgaben und Steuern zu umgehen.
Jegliche Abgaben und Steuern. Die Finanztricks von Roman Abramowitsch, das ist der russische Oligarch der ersten Generation. Diese Finanztricks sind beispielhaft und vielleicht erzähle ich das kurz. Abramowitsch, so die Recherchen des britischen Bureau of Investigative Journalism, Abramowitsch ließ seine Superjachten, darunter die Eclipse, die Extasia, die Luna und andere, bei kaschierten Briefkastenfirmen, die unter einem Trust zusammengefasst waren, registrieren, und zwar in Drittländern. Er ließ sie registrieren als kommerzielle Schiffe, also als wären sie Frachter, um sie dann wieder über Schattenfirmen zu leasen, also selber zu leasen. Damit sparte sich Abramowitsch, so die Berechnungen des Bureau of Investigative Journalism, geschätzte 100 Millionen Dollar allein für die Mehrwertsteuer, weitere Steuern noch nicht einberechnet.
Krass. Das sind wahnsinnige Dimensionen, aber das wird ja jetzt langsam publik. Und es gibt auch Widerstand gegen diese exzessiven und auch exzentrischen Spielzeuge der Reichen. Wie reagiert denn die Yachtbranche darauf?
Also sie reagiert sehr sensibel auch auf die kleinsten Äußerungen von Widerstand. Aber vielleicht muss ich erstmal betonen, dass diese Branche, die Yachtbranche, wirklich floriert, also keine Anzeichen von Krise. Die Yachtindustrie macht weltweit einen Umsatz von geschätzten 8,8 Milliarden Euro pro Jahr. Sie beschäftigt bis zu 163.000 Personen und 2024 sah zwar einen geopolitisch verursachten weltweiten Rückgang beim Bau und Verkauf von Superjachten. Vor allem der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Investoren etwas verunsichert, aber nach 2024 geht es wieder bergauf. Die Marktanalysen zeigen übereinstimmend, dass der Markt bis im Jahr 2030 vor allem im mittleren Segment der Yachten, also so um die 60 Meter, deutlich wachsen wird auf insgesamt bis zu 15 Milliarden pro Jahr.
Aber welche Gedanken macht sich die Yachtbranche selber? Ich meine, das sind ja wirklich extreme Zahlen, die du uns hier präsentierst.
Also wie gesagt, ja, die Branche reagiert tatsächlich. Sie ist verunsichert und zwar auf mehreren Ebenen. Und vielleicht können wir sagen, sie fürchtet erstmals auch ein bisschen um ihren Ruf.
Und wie lässt sich das überprüfen? Christoph, hast du dazu Anhaltspunkte?
Ja, da muss man sich eben doch ins Herz dieser Branche hineinbegeben. Und ich war letzten November am Superjachtforum in Amsterdam. Und zwar nicht offiziell, denn die Akkreditierung, die ich bereits erhalten hatte, wurde kurzfristig zurückgezogen. Jedenfalls, ich war da.
We have to do it more sustainable and more environmental from the beginning, from now. And that's what we are doing as a shipyard at the moment. And we're not waiting to 2050, so not in the 25 year, but we want to be finished in 5 years.
Im Superjachtforum in Amsterdam trifft sich alljährlich wirklich die Crème de la Crème der Superjachtbranche. Es ist der Kreis derjenigen, die Superjachten besitzen, die sie versichern, die sie verkaufen, die sie designen, finanzieren, ausstatten, neu bauen. Also es ist eine Welt der teuren Parfums. Man hört überall lautes, weltmännisches Lachen. Man trägt Prada, On und Omega Seamaster. Ja, und ein Blick aufs Programm dieser Tagung hat mir gezeigt, dass zwei Themen überwiegen. Erstens das Thema Nachhaltigkeit und zweitens das Thema Reputation.
Also Nachhaltigkeit heißt dann auch, dass man diese Superjachten irgendwie klimafreundlicher machen will. Ist ja fast schon ein schlechter Scherz.
Ja, tatsächlich, aber die Branche meint das tatsächlich ernst, dieser so absurd das auch tönt.
Okay, 25 years from now is what we're talking about today in terms of the conference to set out a roadmap for the future of our marketplace.
Ich war an einer Veranstaltung zu einem Nachhaltigkeitsindex bei Superyachten. Auf dem Podium saßen unter anderem der renommierte Yachtdesigner Matteo Margherini, dann saß da Vienna Eleutheri von der industrienahen Water Revolution Foundation. Diese Water Revolution Foundation tönt zwar revolutionär, wurde aber von der Yachtbranche ins Leben gerufen, sowie Enrico della Ventina vom Maritime Research Institute der Niederlande als eine prominente Besetzung. Und vorgestellt wurde der sogenannte Yacht Environmental Transparency Index, kurz YETI. Es lief da im Saal auch ein richtiger YETI herum, so als Amüsement, was ja sehr lustig ist.
So ein Maskottchen.
So ein Maskottchen, wow. Was ja sehr lustig ist, weil YETI, wir wissen, lebt ja doch in den glazialen Zonen. Der YETI, der soll eben die negativen Impacts einer Superyacht, der ganze Lebenszyklus, der Antriebsformen und so weiter messen und eine Entscheidungsgrundlage für KäuferInnen und Verkäufer und Designer sein. Und zwar nach dem Motto, weniger ist mehr. Man möchte, sagte die Moderatorin Hanna Dabrowska, in der Superyachtindustrie dieses Tool einführen, ein Tool, das etwa einer Energieetikette für Autos oder Häuser gleichkommt, einführen, um möglichst hohe Transparenz über die Umweltauswirkungen einer Superyacht zu erhalten.
Ich stelle mir das so absurd vor, diese Veranstaltung. Und das ist ja auch nicht verpflichtend, oder?
Nein, natürlich nicht. Also das ist ein freiwilliger Index, den man sich unterwerfen kann. Man muss auch sagen, die ganze Branche ist total dereguliert. Also es gibt hier ganz, ganz wenige Regulationen. Das Einzige, was wirklich eingehalten muss, das sind die Sicherheitsvorschriften beim Bau, also die Standards, die vom internationalen Lloyd vorgegeben werden.
Also ein klarer Fall von Greenwashing, würdest du sagen?
Also dieses YETI ist mehr noch, weil nach meinem Dafürhalten ist es schlicht unmöglich, eine 100 Meter lange Yacht, die auf die Benutzung von vielleicht 8 bis 12 Gästen ausgelegt ist, irgendwie klimafreundlich oder nachhaltig zu bauen oder zu betreiben. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang auch vielleicht nochmal die krasse soziale Ungerechtigkeit vor Augen führen. Während sehr viele Menschen noch gar nie auch nur Ferien gemacht haben und für die meisten Ferien bedeutet, vielleicht an einem Strand auf einem Tuch zu liegen und ein paar Quadratmeter für sich zu haben, besetzen diese Superyachten einfach mal kurz eine ganze Bucht und nehmen die ein. Und vielleicht können wir es mit der Soziologin Nicole Aschoff, die ist Redakteurin bei Jacobin, halten. Nicole Aschoff sagte, es dürfe diese Superyachten schlicht nicht geben, auch aus dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Und betonte, man müsse wenigstens eine globale Vermögenssteuer einführen, Steueroasen schließen und ja, sagte Nicole Aschoff, man müsse den Yachtbesitzern ihre Yachten wegnehmen.
Die immense soziale Ungerechtigkeit wird hier natürlich absolut deutlich, beziehungsweise sind es Dimensionen, die man sich nur schwer vorstellen kann. Also wenn man nicht Teil ist von dieser Welt. Also. Plus stelle ich mir auch vor, so ein Superyacht-Forum, wie du es beschrieben hast, wie du besucht hast, ist auch eine sehr männliche Welt, wie die Superyacht-Welt auch eine sehr männlich geprägte Welt ist. Und wir wissen ja, die Klimakrise ist männlich, wie wir auch in der Episode 31 thematisiert haben.
Ja, tatsächlich, es ist eine sehr männliche Welt. Und es gibt eben auch hier einen sehr toxischen Bereich, der, sagen wir es vorsichtig, ein Reputationsproblem für die ganze Branche darstellt. Es geht um die Anstellungsbedingungen an Bord und um die Ausbeutung vor allem von Frauen.
Und über das wurde an diesem Superyacht-Forum in Amsterdam auch diskutiert. Was hast du da mitbekommen?
Ja, ich war an einem Workshop, bei dem es um sexuelle Übergriffe an Bord ging. Es ging um Suizidgedanken von Crewmitgliedern, um Burnouts und um Übergriffe aller Art. Emma Baggett, sie ist Skipperin, Hochseeseglerin, Abgängerin der Plymouth University und Leiterin einer Akademie für Yachtcrews. Sie leitete eine Diskussion, die vor allem Frauen angeht. Eine Hochseekapitänin saß auf dem Podium, eine frühere Bordköchin, die wegen Suizidgedanken ihren Job aufgeben musste, und viele Betroffene im Publikum berichteten von Vorfällen an Bord. Diese Vorfälle reichen von Betatschungen von Gästen, sie gehen über verbale Übergriffe hin zu krassen Fällen von Vergewaltigungen. Und die Betroffenen berichteten auch, wie Kapitäne und Eigner ihre Klagen regelmäßig unter den Tisch wischen. Es gingen in diesem Forum wirklich heftige Worte hin und her. Eine Bordangestellte im Publikum sagte deutlich, dass die Superjachtindustrie entmenschlicht sei. Sie ist, sagte sie, kein sicherer Arbeitsort. Während auf der anderen Seite, muss ich sagen, die meist männlichen Vercharterer, Versicherungsvertreter und Eigner die Vorfälle teils abstritten, teils bagatellisierten, teils relativierten und sagten, so schlimm war es auch nicht. Aber ja, es gab doch auch betroffene Stimmen.
Es ist eine fast schon hermetisch abgeschottete Welt. Die Crew ist lange unterwegs. Der Arbeitsort ist für gewisse Zeit auch Wohnort, ohne Möglichkeit oder nur bedingt dem zu entkommen. Dies fördert hierarchische und gefährliche Bedingungen. Aber gibt es da keinen Widerstand?
Doch, den gibt es.
Welcome everyone. Today we're highlighting a crucial aspect of seafaring maritime unions. Joining us is Lara Molyneux, strategic organizer at the Nautilus International Union, here to break down why union representation isn't just important, but truly essential. So welcome, Lara, to the show.
Das ist die Stimme von Marien Sarriera. Marien Sarriera ist Host des Podcast-Kanals Uncensored, der von Yacht Mermaids herausgegeben wird. Marien Sarriera sagt, dass es in diesem Job fucking gut ist, wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, dann wird es wirklich fucking schlecht. Das sagte sie mir am Telefon. Und dann fügte sie hinzu, dann kann eben dieser Job auch, Quote von Marien Sarriera, kann dieser Job auch Menschenleben kosten. Die Superjachtindustrie sei, sagte sie mir, eine Industrie der Extreme und sie kämpfe dafür, dass Yachten zu einem normalen Arbeitsort werden. Sie versteht sich selber als Advokatin für die Rechte der Seefahrerinnen und sie will, dass das System patriarchaler und paternalistischer Ausbeutung auf den Superjachten aufhört, Quote von Marien Sarriera. Und sie ist damit nicht alleine. Es gibt eine ganze Reihe von gewerkschaftlichen Organisationen, die sich für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter an Bord einsetzen.
Also ich zähle auf, es gibt Druck von Seiten der Angestellten, es gibt Druck auch seitens der Behörden, die etwa Ankerverbote erlassen, um die marine Flora und Fauna zu schützen. Es gibt aber auch Druck seitens internationaler NGOs. Trotzdem wenig oder keine Veränderung, Christoph?
Nur wirklich sehr zögerlich, weil wir leben in einer Zeit, vor allem eben seit dem Regime von Donald Trump im Weißen Haus, in einer Zeit, in der eben gerade die Regulierung und die Kontrolle der Machenschaften von Reichen und Superreichen auf den Prioritätenlisten der Regierungen ganz tief gefallen.
Was braucht es denn?
Ja, Superjachten müssen wie alle Luxusgüter, wie alle klimaschädlichen Spielsachen der Superreichen, genauso wie Privatjets, Superautos, Luxusvillen, private Helikopter, im Grunde verboten werden. Sie haben in einer Zeit der wirklich drohenden Klimakatastrophe schlicht keine Daseinsberechtigung mehr. Ich glaube, für dieses Ziel lohnt es sich zu kämpfen und es lohnt sich einfach immer wieder darauf hinzuweisen, was für einen enormen Schaden diese Luxusspielzeuge am Klima verursachen.
Aber ist das nicht ein bisschen illusorisch? In Zeiten, in denen Milliardäre ganze Städte für Hochzeiten einnehmen, wie wir ja diesen Sommer gerade in Venedig gesehen haben, da spielten meines Wissens Yachten auch eine große Rolle und eine Stadt wird ein Spielplatz für die ganz Großen.
Ja, dieser Spielplatz, den du benennst, Anaida, und zu diesem Spielplatz gehört eben auch das Meer, das weite Meer, gehören die Buchten. Dieser Spielplatz ist tatsächlich in Gefahr und das gibt hier ein gutes Argument, um den Wahn mit den Superjachten zu stoppen. Dass die Betroffenheit der Superjachtenbesitzer durch die Klimakrise selber eben zunimmt. Die fossilbedingte Klimakrise, das wissen wir, wird die ärmeren Menschen und die armen Regionen dieser Welt hart treffen, keine Frage. Aber, das muss man sagen, sie wird auch die Reichen in ihren Superjachten treffen.
Weil das Meer zu einem unwirtlichen, ganz ungemütlichen Ort wird, weil Stürme zunehmen, das Wetter immer weniger gut ist und weniger voraussehbar ist, meinst du?
Es geht in die Richtung, Anaida. Es gibt mehr und mehr unerwartete Ereignisse da draußen auf dem Meer und diese unerwarteten Ereignisse werden zunehmen. Eines dieser unerwarteten Ereignisse traf die Superjacht Bayesian. Die Bayesian ist 56 Meter lang, die Segeljacht mit dem höchsten Mast der Welt. Die Bayesian lag am 18. August 2024 in ruhigen Gewässern in einer Bucht vor Porticello, Sizilien, als sie gegen 4 Uhr in der Früh von einem unerwarteten Tornado getroffen wurde. Sie wurde zur Seite geworfen und sank innerhalb Minuten. 7 Personen starben, unter ihnen der Besitzer der Yacht, der Finanztycoon Mike Lynch und auch der Koch Recaldo Thomas. Solche unerwartet heftigen Tornados oder Medcanes haben laut den meteorologischen Daten der letzten Jahre über dem Mittelmeer massiv an Stärke und Häufigkeit zugenommen. Sie sind auch total unberechenbar geworden, bedingt durch die hohen Temperaturen des Wassers. Die Wassertemperaturen des Mittelmeers liegen dieses Jahr rund 6 Grad Celsius über dem normalen Mittel.
Du sagst es also, das Mittelmeer, das Meer überhaupt, ist Sehnsuchtsort der Superjachtbesitzer, verwandelt sich zu einem gefährlichen Ort. Und die Klimakrise, zu der die Superjachten wesentlich beitragen, wird also ihre Besitzer ihnen direkt treffen.
Ja, es ist ein bisschen wie ein Boomerang, oder? Ohne stabiles Klima gibt es auch kein Superjachtvergnügen mehr, wie es ohnehin kein Vergnügen mehr geben wird. Oder anders gesagt, wir können ja nicht wollen, dass die Superjachtis in der von ihnen wesentlich mitverursachten Klimakatastrophe untergehen. Also sollten wir vielleicht, und das ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint, sollten wir vielleicht die Superjachtbesitzer vor ihrem eigenen Luxushobby schützen und ihnen anraten, doch bitte zu Hause zu bleiben, vielleicht den Garten pflegen, sich um die Nachbarschaft zu kümmern und irgendetwas Sinnvolles tun. Wanderferien zu machen in der Umgebung und sich das Leben sonst wie irgendwie schön machen. Velofahren ist auch erholsam.
Dies also an alle SuperjachtbesitzerInnen, die unseren Podcast hören. Danke, Christoph, für diesen Einblick in deine Recherche zu den Superjachten.
Ja, ich danke dir, Anaida. Wir sehen uns am Meer.
Das war's von unserer Seite. Wir freuen uns wie immer über eure kleinen und großen Beiträge an unsere Arbeit mit einem Klick auf unserer Webseite. Auf den Button Unterstützen seid ihr dabei.
Herzlichen Dank.
Treibhaus, der Klimapodcast. Deine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, mit Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anaida Viertz und Christoph Keller.
Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auch auf www.podcastlab.ch, auf Frida und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auf Instagram, auf LinkedIn und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt uns an mail@treibhauspodcast.ch. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was wir so tun, was wir vorhaben, abonniert unseren Newsletter mit einem Klick auf unserer Webseite.